heute im VC-Lunch zu Gast ist Dr. Markus Gick. Markus ist nicht nur eine spannende Persönlichkeit mit spannendem Hintergrund, sondern auch arbeitet er für einen VC-Accelerator mit sehr interessantem Ansatz. Also auch wieder in der Folge spannende Themen thematisiert. Ich nehme es schon mal vorweg, Markus hat in Berlin Geschichte, Jewish Studies und Law studiert, also sehr, sehr unkonventioneller Hintergrund für einen VC, aber auch für einen Berater, denn er ist erstmal BCG nach seinem Studium gejoint. Darüber sprechen wir aber noch mit ihm. Dann war er sehr lange natürlich in Israel auch unterwegs, hat da so ein bisschen die Startup-Kultur kennengelernt. Es gibt da sehr, sehr spannende Insights, wie es da abläuft, was die Unterschiede sind zu Deutschland und wie er auch da dann in die ganze Startup-VC-Rolle reingerutscht ist. Heute ist er bei Xtech Managing Partner und erzählt daher, wie das so ist, einen Accelerator aufzubauen von Grund auf, was deren Ansatz ist, wie sie heute arbeiten. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr auch unkonventionell und daher kann man auch sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge. Lasst mich gerne wissen. Bewertet die Folge, folgt dem Podcast sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt super viel Spaß beim Zuhören. Ja, Markus, vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, danke dir.
Du hast einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf und vor allem auch einen akademischen Background. Ich weiß nicht, möchtest du einfach anfangen, so ein bisschen zu erzählen, wie es bei dir alles angefangen hat? Vielleicht auch schon vor dem Studium, weil die Entscheidung, das Studium zu machen, was du ja dann gemacht hast, hat sicherlich auch so ein paar Gedanken gekostet. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen durchführen?
Ja, sehr, sehr gerne. Du hast völlig recht. Ich glaube, ich habe nicht den klassischen Lebenslauf, den man im VC oder auch in der Beratung hat. Vom Hintergrund her Historiker, Judaist, Arabist und Jurist. Das heißt, jemand, der Hebräisch und Arabisch gelernt hat und spricht. Warum? Weil ich vor dem Studium, nach dem Abitur, 2 Jahre in Israel war, dort Zivildienst geleistet habe. Das war sogenannter dritte Weg im Ausland. Neben dem Militärdienst, Zivildienst, konnte man eben auch ein Auslandsjahr, im Grunde waren es 2 Jahre, weil der länger war als in Deutschland, machen und habe dort habe den in Israel absolviert, in 2 Projekten. Eins war mit Holocaust-Überlebenden in einer psychologischen Altenbetreuung und das zweite war mit jüdischen und arabischen Kindern im Verständigungsprojekt. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich unbedingt meine Sprachen weitermachen wollte. Habe also mit Geschichte, Judaistik, Arabistik angefangen. Dann kam im Laufe der Zeit Jura hinzu. Ehrlicherweise, weil ich einfach mal Klausuren mitgeschrieben hatte und das war ziemlich gut. Und dann meinte der Rechtslehrstuhl, ich muss Jura studieren. Und ich dachte, na, ohne Hebräisch, Arabisch mache ich das nicht weiter. Und dann war es ein Doppelstudium.
Ja, spannend. Bist du auch aus Israel?
Nein. Also auch keine jüdischen Wurzeln oder ähnliches. Das war einfach mein Wunsch damals als Jugendlicher, so in der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte was zu tun. Vielleicht auch was aktiv zu gestalten, gerade wenn man in der Schule viel hört über das Dritte Reich, wenn man viele Exkursionen macht, wenn man viele Bücher darüber liest, wenn man viele unserer sozusagen Erinnerungsorte sieht, habe ich mich immer gefragt, wie ist denn das in der direkten Auseinandersetzung? Also wie können wir denn wirklich aktiv Gutes tun und vielleicht aktiv an der Geschichte arbeiten? Und das war der Wunsch, im Grunde dann mich da einzubringen und dann bin ich nach Israel gegangen.
Hast du dir damals schon überlegt, was ich dann nach dem Studium mache?
Ehrlicherweise nicht so richtig. Also ich bin ja nach dem Studium dann von der Beratung rekrutiert worden, von BCG, Boston Consulting. Da muss ich sagen, ein bisschen wie in das Jurastudium auch reingerutscht. Also ich weiß noch, wie die mich damals angerufen hatten und ich habe gedacht, die wollen mir eher was verkaufen. Ich konnte mit als Geisteskulturwissenschaftler mit der Beratung nichts anfangen und hatten mich eingeladen nach Düsseldorf, wollten mich kennenlernen. Das waren dann eine ganze Menge Interviews. Das hatte ich ehrlicherweise damals auch nicht ganz im Blick, wollte eigentlich nur die Kunsthalle sehen und ein paar Tage in Düsseldorf verbringen. Und da hat mir das auch so einen Spaß gemacht und ich fand die Rätsel, die dort zu lösen waren, so gut, dass ich dachte, na klar, das mache ich. Die Leute fand ich super, das war für mich eine große Überraschung. Ich hatte ja doch gewisse Vorurteile gegenüber Beratern und hat sich dann so positiv entwickelt, dass ich dann ein Angebot bekommen habe und das aber auch ehrlicherweise ein paar Jahre liegen haben lassen. Also ich glaube 1,5 Jahre, habe dann noch eine Reise in Mittel- und Südamerika gemacht und irgendwann in Mexiko das Angebot angenommen und bin dann als ein echter Exot zu BCG gegangen.
Wie sind Sie auf dich aufmerksam geworden?
Das war wohl eine Empfehlung am Lehrstuhl bei den Juristen. Das hat eine meiner Professoren, bei denen ich gearbeitet habe am Lehrstuhl, die hatte mir später gesagt, dass sie mich empfohlen hat. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, als die mich angerufen hat, nichts davon. Insofern war das wirklich ein Sprung ins kalte Wasser.
Ja, spannend. Und was waren denn dann da deine Aufgaben da? Also auf was für Projekte wurdest du da gestafft?
Das ist total spannend. Man erwartet ja eine Beratung oder die Erwartung an einen Berater ist ja im Grunde, dass du alles machst und alles kannst und vor allem dich überall freischwimmst. Das heißt, da hast du jetzt keinen Welpenschutz oder ähnliches, wenn du, egal was du studiert hast. Das heißt, für mich war dann ganz klar, ich habe mich für die Projekte gemeldet, die keiner wollte. Das heißt, ich habe am Anfang sehr viel Banking gemacht, weil ich fand ja alles spannend. Ich glaube, da hatten viele BWLer mir etwas voraus, weil sie schon gleich wussten, auf Banking zum Beispiel haben sie keine Lust. Und da bin ich dann gelandet und es hat mir großen Spaß gemacht, vor allem, weil ich mit den Kunden immer sehr gut klargekommen bin und dann auch immer wieder requested wurde von einem Projekt ins nächste. Hauptsächlich Banking, Pharma, auch ein bisschen Energy. Also insofern verschiedene Verticals gesehen, plus dort ja, so Integrationen, Strategie, bisschen Restrukturierung.
Hast du auch charakterliche Unterschiede feststellen können zu deinen Kollegen und Kolleginnen?
Das ist eine total gute Frage. Ich glaube, andere Blickwinkel. Vielleicht so gewisse charakterliche Unterschiede, wie man an Themen rangeht. Vielleicht auch so eine manchmal noch größere Neugier, weil ich natürlich ehrlicherweise von den meisten Themen gar keine Ahnung hatte und aber auch nichts beweisen musste. Das war natürlich für verschiedene andere Kollegen echt schwierig, weil da war die Erwartung schon, dass sie eigentlich was wissen müssen zu den Themen. Bei mir war die Erwartung, der weiß eh nichts, der muss mir erst ranführen und das war gut. Insofern habe ich viele Fragen gestellt und schnell gelernt. Und ich muss auch sagen, ich hatte, und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, einen Mentor von Anfang an. Mein erstes Projekt, ich konnte ja wirklich kein Excel, kein PowerPoint. Und der Kollege Thomas Bulach hieß der, der ist danach zur Deutschen Bank gegangen, der hat mich unter seine Fittiche genommen. Und also ab 2 Uhr nachts hat er gesagt: Komm, Markus, wenn du das wirklich hier willst, dann zeige ich dir Excel, dann zeige ich dir PowerPoint, dann zeige ich dir alles, was du brauchst. Und dann haben wir irgendwie 3, 4 Monate lang jede Nacht von 2 bis 4 sowas um den Dreh zusammengearbeitet. Da ist zwar meine Beziehung in die Brüche gegangen, aber die Beratung ist es geblieben und ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Was glaubst du, was wäre es denn geworden, wenn nicht BCG gekommen wäre?
Auswärtiges Amt wahrscheinlich. Einfach wegen meinen Sprachen. Also ich spreche Hebräisch und Arabisch und das doch ziemlich gut. Und hatte auch schon den Test gemacht vom Auswärtigen Amt und der wäre da schon die Runde weiter gewesen. Also insofern war da eigentlich der Weg in Richtung Auswärtiges Amt eher vorgezeichnet.
Okay, aber von Venture Capital und Ähnlichem hattest du da erst noch keine Ahnung, oder wie war das?
Nein, hatte ich nicht, ehrlicherweise. Ich hatte auch vom Gründen zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung. Klar, man kommt in Israel mit so einer gewissen Gründungsintensität oder Lust zu gründen und auch so eine, würde ich sagen, so einen großen Tatendrang in Berührung. Aber so vom Elternhaus her zum Beispiel hatte ich gar keine Bezugspunkte, oder auch damals im Studium ehrlicherweise nicht. Das kam dann erst, nach meiner Zeit bei BCG, bin ich zur Bertelsmann Stiftung gegangen, habe dort 4 Jahre lang den Israel-Cluster geleitet. Familie Mohn ist sehr israelfreundlich, also sowohl Liz als auch Brigitte Mohn, und haben dort einen Fokus auf deutsch-israelische Beziehungen gelegt. Und da haben wir überlegt, wie könnte man die aktiv gestalten. Und da war das Thema gemeinsame Interessen finden. Und das war über Innovationspartnerschaften, also deutscher Mittelstand mit israelischen Startups. War ich dann ganz oft in Israel, habe mit sehr vielen israelischen Gründerinnen und Gründern Kontakte aufgebaut. Und habe dann aber auch gleichzeitig diesen Innovationsspirit nach Ostwestfalen bringen können mit der Founders Foundation zusammen. Also mit der Gründung der Founders Foundation, dort Israel als Partnerland geholt und dann ein Team kennengelernt, um den Rubin Lind, Skills for School, haben wir uns genannt, eine Edutech-Firma. Da war ich dann einer der Mitgründer. Wir haben es auch bis zur Höhle der Löwen geschafft. Also insofern war das würde ich sagen, sehr fruchtbar, aber der Impuls ging sicherlich von meinen Kontakten nach Israel aus.
Mich würde auch sehr interessieren, wie die Startup-Kultur in Israel ist. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht erst später darüber sprechen sollten. Kannst du noch ein bisschen was zu Skills for School sagen? Was habt ihr da gemacht?
Skills for School war eine Edutech-Firma. Im Grunde haben wir eine App gebaut, wo Lehrer passgenau für ihre Schüler die Aufgaben auswählen können, um einfach passgenaues Lernen zu ermöglichen. Da waren wir, glaube ich, einerseits ein bisschen der Zeit voraus, andererseits muss man auch sagen, war es vielleicht handwerklich auch nicht immer perfekt. Ich habe das auch damals nebenbei gemacht, neben meiner Zeit in der Bertelsmann Stiftung, also so dann in der Magic Time ab 18, 19 Uhr, wenn in Gütersloh die Bürgersteige hochgeklappt werden, habe ich dann am Startup gearbeitet. Das war cool, aber das muss ich auch sagen, war im Nachhinein schon auch ein Fehler. Also ich glaube, ein Startup, und das sage ich auch allen unseren Gründern jetzt und Gründerinnen, kannst du nicht nebenbei machen. Du musst all in. Und das habe ich nicht gemacht, ich habe auch Teile des Teams nicht so richtig gemacht. Das heißt, wir haben, dass wir überhaupt zu Höhle der Löwen geschafft haben und dann ein Investment bekommen haben von Maschmeyer und Kofler, oder zumindest im Fernsehen ein Investment bekommen haben, am Ende ist das ja nicht zustande gekommen, war da eigentlich ganz, ganz gut. Aber trotz allem, glaube ich, da haben wir, ja, wir wirklich First-Time-Founder viele, viele Fehler gemacht auf dem Weg. Deswegen sage ich auch immer, wenn mir jemand sagt, ich habe schon irgendwie dreimal gegründet, das bedeutet gar nichts. Sondern wie hast du gegründet, was hast du daraus gelernt? Nicht, wenn man scheitert, das finde ich gar nicht dramatisch, aber ich glaube, man muss so seine Lehren daraus ziehen, egal in welche Richtung so eine Gründung gegangen ist.
Ja, guter Punkt, guter Punkt. Wie ging es dann weiter nach der Bertelsmann Foundation?
Nach der Bertelsmann Stiftung, ich bin in der Zeit noch bei BCG Papa geworden, von Zwillingen. Zwei Jungs, haben irgendwann gesagt, Papa, du bist jetzt wieder überall, in Tel Aviv, in Berlin, da hat die Bertelsmann Stiftung auch ein Büro, in Gütersloh und eigentlich praktisch nicht mehr in Köln. Du musst zurück. Und ich habe denen so einen Holzsaurier gebaut, wo sie sozusagen Geldstücke einwerfen konnten, so Taschengeld. Da haben sie irgendwann gebracht und meinen, die möchten sie Frau Mohn geben, damit ich mehr zu Hause bin. Und das war für mich die Entscheidung zu sagen, jetzt ist erstmal Schluss mit einem tollen Job, der mir sehr viel Freude gemacht hat. Und dann bin ich nach Köln. Also das war der ausschlaggebende Punkt. Zurückgegangen und habe dann noch einen Startup-Verein aufgebaut, Enna Valley, sowie das Bundesverband Deutsche Startups, und bin in der Zeit aber schon angesprochen worden vom X-Deck, von dem Accelerator und Wagniskapitalfonds hier in Köln, ob ich nicht Lust hätte, da als Geschäftsführer das Ganze aufzubauen. Das waren hauptsächlich die drei Jungs von Fontoff, Sven, Olli, Flo, die mich da angesprochen hatten. Und ja, das fand ich wiederum toll, weil es eine neue Herausforderung war, auch was im Grunde Startup-like das Ganze aufzuziehen und vor allem in Köln. Das war also nah an der Familie und ja, das habe ich dann übernommen.
Ja, spannend. Bevor wir jetzt vielleicht zu X-Deck kommen, deine ersten Berührungspunkte so richtig hattest du dann in Israel mit Startups, oder?
Ja. Da ganz, ganz massiv. Also das Land, ich glaube, Startup Nation Israel, oder man kommt nicht raus. Also wenn du in Israel bist, wirst du mit Gründen und so einem Gründergeist überall in Berührung kommen.
Ja, das ist krass. Also Israel natürlich hat man auch auf dem Schirm, gerade wenn man sich so in der Szene bewegt, aber dass es dann so ausgeprägt ist, hat man vielleicht dann doch nicht auf dem Schirm. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es ist halt ein Land, was glaube ich in Deutschland oft nicht so präsent ist mit der Startup-Kultur. Mittlerweile in den letzten, glaube ich, 5 bis 10 Jahren hat sich das sehr stark geändert. Hauptsächlich im Blick der Öffentlichkeit ist natürlich der israelisch-palästinensische Konflikt. Und das überschattet vieles. Und ich glaube, die letzten Jahre haben doch dazu beigetragen, dass Israel da mehr auf die Landkarte gerückt ist, gerade auch durch Kooperationsangebote Kooperationsmöglichkeiten zwischen israelischen Startups, deutschen Mittelstand. Wir haben ja auch viele israelische Unternehmen, die von deutschen Unternehmen gekauft wurden. Zum Beispiel XM Cyber ist jetzt eines der letzten aus dem Cyberbereich, hat die Schwarzgruppe erworben, also ein großer Deal. XM witzigerweise steht in dem Fall sogar für Ex-Mossad. Da merkt man, dass natürlich viele der israelischen Startups durch das Militär erst groß geworden sind oder gerade die Talente aus dem Militär rekrutiert haben. Und das war so für mich wirklich, würde ich sagen, so ein ganz spannender Gegensatz, den man hat in dem Land. Weißt du, hast ein Land mit unheimlich viel Problemen, ein kleines Land, also wo insgesamt wenig Menschen leben, ein kleiner Markt ist, keine Rohstoffe, und was aber im Grunde das Land, was mit 8.300 Startups der höchsten Startup-Dichten pro Kopf hat, das im Nasdaq die zweitmeisten gelisteten Unternehmen hat, weißt du, das mittlerweile an sozusagen VC-Geld per Capita auch das höchste weltweit hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und das in so einem kleinen Land. Also wahrscheinlich gerade auf Basis dessen, der Wenigkeit oder der Scarcity, ist das ein Land, was sich einfach auch nach außen entwickeln muss und innovativ sein muss.
Wie erklärst du dir den Startup-Hunger dort?
Wie gesagt, ich glaube, es sind so ganz, ganz verschiedene Punkte. Das eine ist, man hat gar nicht viele andere Möglichkeiten, weil man keinen Markt außenrum hat. Das heißt, man muss schon global denken von Anfang an. Das Zweite, es ist ein sehr diverses Land. Die Menschen sind von überall her eingewandert. Das führt, glaube ich, dazu, dass du ganz viel Ideen hast und ganz viel positive Reibung, die zu guten Ideen führt. Das Dritte ist, glaube ich, auch wirklich das Thema Rohstoffmangel und auch gewisse Not manchmal. Also ein Land, das sich, gibt es immer so schöne Beispiele, das sich eigentlich nicht selbst ernähren kann. Das heißt, sie sind angewiesen auf Importe im gewissen Rahmen und das muss irgendwie bezahlt werden. Das heißt, du musst erfinderisch sein. Und ich glaube, das Vierte sind schon auch extrem gute Netzwerke natürlich in die Welt hinein, vor allem in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, das hilft natürlich auch, sozusagen aus dem israelischen Markt sofort zu skalieren. vor allem in die USA und perspektivisch hoffe ich auch ein Stückchen mehr nach Europa, weil ich glaube, da könnten wir sehr profitieren, sowohl in Deutschland als auch im Rest Europas.
Kannst du vielleicht auch kurz erläutern, was für Sektoren da oder in was für Sektoren da hauptsächlich auch gegründet wird? Was sind da so die stärksten Felder?
Also ganz stark Cyber, begründet durch das Militär. Dann im Bereich IoT, also alles auch im Bereich Sensorik. Und das dritte, Data, Big Data AI, Data Scientists. Wenn zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, der Mobileye ist ein großes Beispiel, so für autonomes Fahren, für die ganzen zu seinen Techniken drumherum, die ganze Sensorik, da sind die Israelis total stark. Man muss sagen, ganz vieles, was natürlich, kannst du nochmal betonen, aus dem Militär mit entstanden ist dann eben zivile Anwendung findet.
Sprechen wir vielleicht mal ein bisschen über X-Tech. Ja. Ich meine, die Geschichte in Israel hat dich auch so ein bisschen mit Startups vertraut gemacht oder sehr stark mit Startups vertraut gemacht und deshalb auch zu X-Tech gekommen. Möchtest du vielleicht erstmal erzählen, was macht ein X-Tech überhaupt?
Ja, sehr gerne. Der X-Tech ist eine Plattform bestehend aus einem Accelerator, also einem Startup-Beschleuniger, wo wir Startups ausbilden, zweimal im Jahr in zwei Batches, A8 Startups und einem Wagniskapitalfonds. Das X-Tech besteht seit Anfang 2020, also pünktlich zur Corona-Krise sind wir gestartet mit dem Accelerator, haben jetzt mittlerweile bereits 7 Batches, die wir beschleunigen oder 6 Batches beschleunigt haben, im 7. stehen wir gerade, über 50 Startups im B2B-Bereich, sehr frühphasig, Early Stage, aus dem Dachraum hauptsächlich im Bereich Nachhaltigkeit, Big Data AI und Prozessdigitalisierung. Und der Wagniskapitalfonds setzt im Grunde an den Accelerator an. Den haben wir vor 1,5 Jahren aus der Taufe gehoben. Warum? Weil viele unserer Partnerunternehmen, die den Accelerator kostenfrei halten für die Startups, also als Startup muss man hier keine Equity abgeben und ist ein komplett kostenfreies Programm, was man genießt. Aber die Partnerunternehmen haben immer gesagt, man könnte doch auch in die Startups investieren, in die wir schon so gut ausbilden, helfen mit auszubilden. Und so kam dann auch der Wagniskapitalfonds ins Leben.
Kannst du ein paar Beispiel-Startups nennen, die auch gerade ziemlich gut laufen?
Ja, zum Beispiel, also einiges der Startups, die man gut nennen kann, Sestrify, kennst du oder kennt ihr wahrscheinlich, mit Max Messing zusammen. Das ist ein Startup, die haben im Grunde eine B2B Optimierungs-Engine gebaut für verschiedene B2B-Software-Lizenzen. Ist jetzt um die 100 Millionen bereits wert. In der Valuation waren im dritten Batch bei uns Serial-Entrepreneure. Das sind auch genau die Gruppe, die wir ansprechen oder vermehrt ansprechen mit dem Accelerator. Aber auch so Startups wie Vital, ein digitales Mehrwegsystem. Das ist so ein bisschen wie Recap Rebowl. Das kennt ihr wahrscheinlich mit den Bowls. Und das haben wir eben auch hier vor Ort. Ein anderes tolles Startup, Spectre Automation, auch im PropTech-Bereich. Haben jetzt gerade eine Seed-Runde geraced mit 2,7 Millionen. Also auch 5 Jungs, die sind oft von der RWTH und von der WHU, also eigentlich eine perfekte Kombination. Die einen, die Technik verstehen und die anderen, die sehr gut den Business-Aspekt, den Sales-Aspekt abbilden können. Und die digitalisieren den Zwischenschritt zwischen Bauausführung und Bauplanung. Und das ist auch so eins der Startups, die bei uns im Portfolio sind. Wie gesagt, insgesamt mittlerweile 50 Startups, die wir beschleunigt haben. Davon wirklich schön 49 noch am Markt. Also ein einziges hat es nicht geschafft, aber 49 Startups alive and kicking und gehen wirklich gut ihren Weg, auch in der Krise.
Ja, cool. Ja, Anfang 2020 seid ihr gestartet. Zu der Zeit, glaube ich, sind auch einige andere VCs an den Markt gegangen. Warum seid ihr damals oder ist X-Tech damals als Accelerator an den Markt gegangen? Also was war da so die Motivation dahinter?
Genau, wir hatten gesagt, da ist eine Lücke im Ökosystem. Warum? A, wollten wir einen Accelerator bauen von Gründern für Gründer. Das heißt, wenn man ein Startup bei uns in den Accelerator hineinbringt, hat man ein Mentorennetzwerk aus erfahrenen Gründerinnen und Gründern. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend, die wirklich ganz eng die 3,5 Monate in der Acceleration mit einem arbeiten. Das zweite war, dass die Gründer von FrontOff, die sozusagen den ersten Anreiz für den Accelerator gesetzt haben, gesagt haben, sie möchten gerne was zurückgeben, weil sie selbst so viel Hilfe erhalten haben. FrontOff ist ja eine große Rucksackmarke hier aus Köln, vor 12 Jahren gegründet, mittlerweile mit weit über 100 Millionen Umsatz. Und da haben die Gründer gesagt, sie möchten eben auch was Gutes tun. Das war sozusagen einer der Uraspekte der Gründung noch des X-Tech. Und so letztendlich ist dann der Accelerator entstanden. Wir haben danach dann den Wagniskapital von ein Jahr später dann erst aufgesetzt. Ja. Aber das waren die ersten Gründe dafür.
Okay. Wie verdient man dann als Accelerator only Geld? Also wenn man kein Equity-Stake nimmt?
Das sind unsere Partner, unsere Partnerunternehmen. Wir haben 16 Best-in-Class-Partnerunternehmen, wie zum Beispiel McKinsey, wie eine Ecovis, für die Steuerberatung ist das, wie ein Heuking, eine Rechtsanwaltskanzlei und andere, die über das Sponsorship auch noch Wissen einbringen oder auch die Möglichkeit für Pilotprojekte bieten. Wir haben auch einige Mittelständler an Bord, die natürlich auch ein großes Interesse haben, möglichst früh an herausragende Gründer und Gründerinnen heranzukommen und entsprechend die Technologie noch bei sich einzusetzen.
Jetzt, wenn ich so einen Accelerator aufsetzen möchte, was für Ressourcen werden da benötigt oder wie muss man da überhaupt vorgehen? Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich, es gibt ja nicht so viele Accelerator wie VCs, würde ich jetzt mal behaupten. Wie geht man da vor?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, von Anfang an muss man natürlich sich entscheiden, wo holst du hin? Willst du eher auf Klasse oder auf Masse gehen? Beides ist auch ein fairer Weg, ja. Wir haben gesagt, wir gehen nur auf Klasse. Also wir haben einen sehr harten Auswahlprozess. Jetzt auch beim VIP-Batch zum Beispiel irgendwie 171 Bewerber auf die 8 Plätze, die wir haben. Das ist mittlerweile schon, würde ich sagen, eine echt beachtliche Zahl. Und vor allem das meiste kommt durch Weiterempfehlungen zustande. Was du brauchst, ist, glaube ich, eine USP. Bei uns waren wir zwei USPs. Die eine wirklich vom Founders for Founders. Du wirst halt echt einen Gründer-Accelerator. Und das zweite, dass wir ein komplett tailor-made Programm haben. Das heißt, du hast keinen Ansatz oder kein Programm, was bei jedem gleich ist, sondern jedes Startup hat einen ganz eigenen Weg bei uns. Wir haben am Anfang in die Diagnosephase, gehen ganz tief rein, was das Startup braucht und über Founder-Interviews, über Wettbewerbsanalysen, wir schauen uns, wir gehen in Sales-Calls rein, wir schauen uns das Pitch-Deck an, wir gehen rein in die Excel, in die verschiedenen Business-Excel und gehen da wie immer ein Beratungsprojekt mit unserem Wissen und unserer Erfahrung rein, challengen das und bauen daraus danach sozusagen unsere Empfehlungen für das Startup und gleichen das ab und bauen dann gemeinsam ein für jedes Startup einzigartiges Package. Also dieser sehr tailor-made, passgenaue Ansatz hebt uns dann definitiv von vielen anderen Acceleratoren ab, die mehr verschult sind. Das dritte USP war für uns sozusagen von der Phase her. Wir sind nicht am Anfang, also nicht in der Ideenphase, sondern dann, wenn du skalieren möchtest, du hast dein Team, du hast dein Produkt, du hast bereits die ersten Kunden und jetzt möchtest du sozusagen den Turbo anlegen und dann bist du bei uns richtig.
Ja, das leitet auch direkt meine nächste Frage ein. Also was muss denn eine Person mitbringen, um Teil des Accelerators zu werden? Also, und schaut ihr euch nur deutsche Teams, Dachteams an oder auch zum Beispiel israelische Teams?
Wir schauen uns auch internationale Teams an. Der Fokus ist aber ganz klar auf der Dachregion. Also wir haben immer wieder hier und da internationale Teams, die sich bewerben. Das ist auch sicherlich ein Weg für die Zukunft. Bisher sind wir ehrlicherweise aber auch mit deutschen Teams, die klasse sind, auch schon gut ausgelastet. Also das, glaube ich, ist sozusagen für einen späteren Weg bei uns interessant, da auch noch internationaler zu werden, auch Richtung Israel.
Ja. Und wenn die dann zu euch kommen, also du meintest eben gerade, nicht so Early Stage, also Idee ist eigentlich schon da, man hat auch schon erste Kunden teilweise. Warum, also klar, du hast die USPs gerade genannt, ist das vielleicht nicht auch einfach, nee, also viele VCs sagen ja, wir bieten sehr viel Mehrwert und so weiter, ihr stellt aber diesen Mehrwert wirklich in den Vordergrund und sagt, ey, wir in erster Linie investieren wir gar nicht in euch, sondern helfen euch erstmal nur. Glaubst du, ist das der Grund, warum die dann auch zu euch kommen? Ich meine, die brauchen ja auch irgendeinen Incentive, um zu euch zu kommen.
Genau, ich glaube, das ist ein Punkt, dass du wirklich weißt, das bringt was. Und wie merkst du das, dass wir so ein genauso passgenaues Programm haben für dich, dass es ein Push-Pull-Prinzip ist, also dass du nicht im Grunde jetzt einen Accelerator machst und deine andere Arbeit nicht mehr tun kannst, sondern dass wir genau gucken, wo können wir Maximum Impact leisten in der Zeit. Und wie messen wir das? Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil bei uns ist die Founder-Zufriedenheit alles. Das heißt, wir messen regelmäßig, würden die Gründer und Gründer uns weiterempfehlen. Und so eine Skala von 1 bis 10, das ist immer weit über 9. Insofern kommen deswegen auch die Bewerbungen zustande, weil die Gründerinnen und Gründer sagen, das hat mir wirklich was gebracht. Und gerade die Serial-Entrepreneure, die normalerweise ja keinen Accelerator machen würden, sagen, das bringt mir so einen Mehrwert durch das Team. Also ich habe hier ein ganz, ganz klasse Team an sehr, sehr committeten Mitarbeitern. Plus ich habe einfach dieses tolle Netzwerk an Partnerunternehmen. Und wenn wir was nicht wissen, dann haben wir halt sowas wie eine McKinsey oder auch eine Ecovis und andere oder auch eine Igos, Materna, Cassini und. Also wirklich tolle Best-in-Class-Unternehmen, die dann weiterhelfen können und die auch so committed sind, die auch wirklich Mitarbeiter haben, die für das X-Deck abgestellt sind. Und ich glaube, das ist auch außergewöhnlich. Oft hast du ja so Logo-Partnerschaften, dass du sagst, hier mal ein Logo, da mal ein Logo und irgendwie ein kleiner Beitrag. Und das ist auch fair, weißt du, ich glaube, in einer bestimmten Phase. Aber die Startups, die zu uns kommen, die wollen, dass es schnell geht und dass auch entsprechend der Partner, wenn da irgendwie ein Thema zu bearbeiten ist, nicht in 3 Wochen warte mit einer Antwort. Also auch die Corporates bei uns sind Startup-like.
Ja, okay, sehr cool. Wie, kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wie das da funktioniert hat? Also ein Beispiel Startup, wie das Programm für das Startup dann auch so ungefähr aussah?
Genau. Also allgemein ist es erstmal 3,5 Monate, das Programm. Du startest mit der Diagnosephase, wie ich vorher schon erzählt habe, wo wir wirklich tief reingehen und gemeinsam gucken, was sind die Herausforderungen von der Startups, die oft mit dem nicht übereinstimmen, was das Startup selbst denkt, sondern da gucken wir gemeinsam, was vielleicht, wo wir am besten helfen können. Und dann sind das ganz unterschiedliche Wege. Beim einen ist es dann die nächsten Wochen Fundraising eher im Fokus. Beim anderen ist es von einem Agenturmodell zum Beispiel zu einem wirklich skalierbaren Produkt zu kommen. Beim dritten ist es B2B-Sales. Wie ziehe ich einen guten Sales-Funnel auf? Und beim vierten ist es ein Leadership-Thema, was man oft am Anfang gar nicht so denkt, aber dann doch sieht, dass Team gerade in der frühen Phase einfach alles ist. Und dass wir da eben auch Mehrwerte leisten können über Partner, zum Beispiel wie eine Kienbaum oder eben auch selbst im Team. Und das sozusagen, da arbeiten wir dann, bauen wir so ein Acceleration Package, ein direktes Paket und schauen dann in der Zeit, wo wir den Fokus drauf legen. Es sind ja 3,5 Monate, gell? Also insgesamt. Das heißt, man muss sich auch fokussieren in der Zeit und kann eben nicht alle Themen bearbeiten, aber wir schauen da, wo wir den meisten Impact haben. Fundraising ist natürlich was bei allen kommt mit der Zeit. Das heißt, da haben wir dann zum Beispiel Sessions, die wir mit erfahrenen Gründern machen und VCs aus unserem Netzwerk, wo man bis im Grunde beide Seiten sieht. Ein schönes Beispiel sind die Jungs von Sestrify, die dann immer wieder für unsere Fundraising-Session zur Verfügung stehen und sagen, guck mal, wir wissen genau, wie man raised. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Cherry, die einer Partner bei uns sind, die sagen, so würden wir es aus der VC-Brille machen. Das deckt sich dann auch nicht immer. Das ist aber ganz schön, weil einfach sich auch das Startup im Grunde, glaube ich, aus beiden Welten das Beste rauspicken kann. Und konkret ist es auch, um vielleicht ein bisschen rund zu kritisieren, aber bei uns ist es so, jeder im Team übernimmt 1 oder 2 Startups. Das heißt, auch wir betreuen die in der Zeit und sind so ein bisschen der Caretaker, dass wir auch wirklich die Schnittstelle sind zu den Partnern, zu anderen Experten, zu den Mentorinnen und Mentoren. Also das sind ja unsere Gründerinnen und Gründer und auch einige Unicorn-Founder, die dann unsere Startups unterstützen. Und wir sind dann sozusagen der Nexus, der alle diese verschiedenen Supportmöglichkeiten kombiniert. Und wir haben das wirklich in ganz unterschiedlichen Themenbereichen gemacht. Zum Beispiel ein Startup, was ich sehr, sehr schätze, Blinkin aus München. Die machen so eine Remote-Wartung. Haben jetzt vom European Investment Council haben die 2,5 Millionen Euro bekommen. War im Grunde eine Grant-Geschichte. Wir hatten da am Anfang, ging es in der Diagnosephase eher darum, wie bauen wir das Produkt und wie gehen wir ins Fundraising. Aber was haben wir eigentlich dann gesehen in der Diagnosephase, wo wir wirklich hin müssen? Team. Weil denen ist ein Teil des Teams in der Zeit auseinandergebrochen. Das haben wir in der Diagnosephase rausgefunden. Ich fand, das war ein sehr sozusagen spannender Insight, den die aber so gar nicht gesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir daran ganz hart gearbeitet, das Team wieder neu aufzustellen in der Zeit, dann wirklich das Produkt zu schärfen und dann eben auch so eine Bewerbung fertig zu machen für so ein Grant, weil das mit dem VC-Money in der Zeit gar nicht so einfach war. Und das haben sie dann geschafft. Die haben dann auch diese Förderung gekriegt, die wirklich sehr schwierig zu bekommen ist. Und war über die auch Acceleratorzeit hinaus einfach eine ganz enge Zusammenarbeit, was beim ersten Mal nicht geklappt hat, sondern beim zweiten Mal waren sie dann so ein Jahr später. Und da sieht man, glaube ich, auch, wie lange wir dran sind, weißt du? Also wir gehen da echt mit Herz und Hirn rein und mit so der ganzen Kraft, wie man auch ein Startup nach vorne bringen kann. Im Grunde sind wir Teil des Gründerteams. Und das zeichnet, glaube ich, das nächste auch aus.
Ja, sehr cool. Wenn es dann gut klappt, investiert ihr auch in die Startups jetzt mit eurem Fonds. Wie groß ist der?
Wir wollen einen 30-Millionen-Fonds, sind bis zum 30.06. noch im Fundraising, haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte und an Soft-Commitments um die 20 stehen wir jetzt. Hard-Commitments bereits 15 und investieren auch schon eifrig. Wir haben jetzt 10 Deals gemacht, davon die Hälfte aus dem Accelerator, aber die Hälfte auch außerhalb. Und das ist wirklich ganz schön, dass wir da mittlerweile so ein starkes Netzwerk haben, dass uns viele Deals über den Accelerator hinaus zugespielt werden.
Okay, also das heißt, ihr wollt euch gar nicht nur, ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, dass ihr nur in den Accelerator rein investiert, nee. Aber ist ja schon mal also, ja auch cool dann sozusagen.
Voll, wir haben, also das, ich glaube, das zeigt auch das X-Tech wiederum aus für den Fonds. Wir haben einerseits diesen Standard-VC-Funnel, wie im Grunde alle VCs, also die Austausch, die aktiven Outreaches und Ähnliches und die Events. Aber wir haben eben auch unseren proprietären Dealflow aus dem Accelerator. Und ich glaube, die Kombination macht das besonders wertvoll, auch deshalb, weil wir natürlich im Accelerator ehrliche Unterstützungsarbeit leisten, die Startups im VC-Bereich halt auch sehen und sagen, guck mal, da wird nicht nur versprochen, dass wir helfen, sondern die helfen auch wirklich, weil die machen das schon seit 2,5 Jahren mit den Accelerator-Startups und wir können jedes der 50 Startups fragen, ob es wirklich was gebracht hat.
Jetzt, also Acceleratoren haben ja oft die Herausforderung, das scheint bei euch jetzt dann doch nicht so zu sein, weil man doch irgendwie einen Incentive raushört für die Founder, auch Serial Founder, warum die zu euch kommen sollen. Aber andere Founder oder andere Acceleratoren haben das Problem der adversen Selektion wahrscheinlich sehr stark. Also warum sollte eben ein Serial Founder in einen Accelerator gehen? Weil der weiß ja sowieso schon mehr oder weniger alles. Ist das so eine These, die du A unterstreichst und B auch irgendwie so erlebst?
Ich glaube, grundsätzlich wäre, also ich bin total bei dir, dass das, glaube ich, der grundsätzliche Haltung ist. Und da sage ich, warum kommen die zu uns? Und ich denke, jetzt mittlerweile ist es das Netzwerk und die Empfehlungen der Startups. Am Anfang war es, dass wir uns als Team beweisen mussten. Also ich hatte das Gefühl, da waren die Rollen umgedreht. Wir haben gepitcht bei den Serial Entrepreneuren, warum wir die Richtigen sind. Aber die haben uns dann trotzdem gewollt, in dem Fall. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt. Und danach haben sie gesehen, was wir hier für einen Wert leisten können. Also ich glaube, da kommt auch wieder das Thema Team. Team ist ja nicht nur beim Startup. Ich meine, Team ist auch hier beim Accelerator absolut entscheidend. Das heißt, du brauchst halt wirklich sehr, sehr gute Leute, die vielleicht auch nochmal die extra Meile gehen. Also zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ich betreue meine Startups auch mal am Wochenende, ja, oder auch spät nachts. Ich hatte ein Startup, das hat im letzten Batch, die waren in Amerika zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, wir haben halt dann unsere Calls um 20 Uhr gemacht oder halt am Samstag irgendwann, wann es denen gepasst hat, oder auch am Sonntag. Und das muss man halt auch wollen. Aber wenn die Founder sehen, die gehen echt die extra Meile dafür, für uns, dann kommt die Reputation von ganz alleine. Und dann kommen auch die Serial-Entrepreneure.
Ja, aber man kann ja auch sagen, dass eigentlich für die Startups X-Tech kostenlos ist, oder? Also die haben eigentlich nichts zu verlieren.
Ja, aber das Wertvollste ist ja Zeit. Für die Guten,
ja, genau,
ist es ja Zeit.
Ja.
Und ich glaube, die würden schon gar nicht kommen, wenn wir was verlangen würden. Das sehe ich auch so. Ich glaube, mittlerweile vielleicht, aber ich glaube, grundsätzlich wäre das nicht unser Weg. Weil wir auch da wirklich sagen wollen, wir gehen in Vorleistung. Wir zeigen euch, wie gut wir sind, wie wir euch wirklich unterstützen können. Wenn ihr danach, und das ist häufig so, uns auf dem Cap-Table haben wollt, dann schauen wir uns das sehr gut an, und als First-Time-Fund kommen wir dann eben auch in die guten Deals, in die wir normalerweise wahrscheinlich als First-Time-Fund nicht kommen würden. Also ich glaube, insofern ist das durchaus als Geschäftsmodell auch sinnvoll. Obwohl wir das auch einfach tun, weil wir so sind, weil wir das wirklich auch den Startups wirklich helfen wollen.
Ja, ich finde den Ansatz eigentlich sehr spannend. Also im Prinzip könnt ihr auch irgendein VC sagen, ey, kommt zu uns, wir helfen euch, jetzt ohne irgendwas zu nehmen. Und wenn wir Glück haben, kommen wir dann irgendwann in den Deal. Das ist ja auch so eine Herangehensweise, die man dann theoretisch machen kann. Aber finde ich auch sehr gut. Also so in Vorleistung zu gehen, aus Überzeugung auch, und jetzt nicht nur aus dem Grund, weil ihr dann eben in die Deals wollt oder Dealflow generieren wollt. Ja, macht schon irgendwie Sinn.
Genau, und ist es ja auch nicht, und da kommt, glaube ich, wieder Accelerator ins Spiel. Nicht jedes Startup ist ja ein VC-Case, sondern wir haben auch total viele Startups, die Mittelstand 4.0, nenne ich die immer gerne, die eben dann auch für unsere Partnerunternehmen relevant sind oder für die Partner der Partnerunternehmen. Das heißt, du hast auch nicht so einen negativen Blick drauf, wenn vielleicht aus dem Batch jetzt nur in ein oder zwei Startups im Laufe der Zeit investiert wird, weil viele davon dann sozusagen anderweitig nachgefragt sind bei unserem Partnerunternehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du da nicht in so einen, dass der Accelerator eben kein VC-Feeder ist, kein reiner, sondern eben ist ein Teil davon, aber eben nur ein Teil.
Wie siehst du das gerade auch so mit Acceleratoren, die einen festen, fixen Equity-Stake nehmen? Also jetzt vielleicht, um auch gerade einen Namen zu nennen, ich habe das jetzt auch immer mal wieder gelesen bei YC, die da jetzt vor Problemen stehen, weil sie eben aufgrund der Valuations mit, keine Ahnung, 2 Millionen auf 20 Millionen Cap und so weiter jetzt Probleme haben aufgrund des Marktumfeldes. Wie siehst du das?
Du, ich glaube, das ist sicher was man irgendwie perspektivisch mal überlegen kann. Ich glaube, mit unserem jetzigen Modell fahren wir aber ganz gut. Und da ist eben auch meine ganz feste Überzeugung, dass wir eben auch was fürs Ökosystem tun und nicht das von Anfang an monetarisieren oder die Monetarisierungsmöglichkeit einbauen. Und wie du auch schon sagst, das kann ja auch im Grunde nach hinten losgehen. Also insofern ist das jetzt nichts, was wir derzeit planen. Man kann natürlich den Founder von Anfang an die Möglichkeit geben. Gell? Glaube ich aber im Augenblick auch, dass das so, wie wir das so frei, wie wir das halten, mit dieser Möglichkeit, dich immer zu entscheiden, dann in die eine oder andere Richtung, weil für die Founder ist ja auch eine Due Diligence, nicht nur für uns. In dem Rahmen ist es, glaube ich, der richtige Weg.
Es ist aber schon erstaunlich, wie man mit Brand auch so viele Founder anziehen kann. Also es ist ja immer noch sehr attraktiv für sehr, sehr viele. Sie gehen, glaube ich, auch immer mehr auf Masse, so wie du es auch vorhin unterschieden hast. Aber ja, das finde ich eine spannende Entwicklung eigentlich. Und auch spannend, dass man, dass da jetzt auch immer mehr Gegenwind kommt. Also gerade, weil so solche Bewertungen jetzt schwer zu verargumentieren sind zu der Zeit. Also finde ich ein spannendes Thema.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass dass sich da gewisser die Modelle auch geändert haben. Wir sehen das ja durchaus bei einigen, die dann eben Anteile nehmen oder wo du was sozusagen konvertieren kannst, die Anteile, du kriegst irgendwie 25.000 Euro Scheck, das machen die Kollegen in Heilbronn, ja, und kannst dann sozusagen da wohnen, den Accelerator, diesen AI-Accelerator mitmachen und danach entweder konvertiert es dann sozusagen in der Nähe, hast du, da haben sie dann so ein Recht, in die nächste Runde reinzugehen oder nicht. Ich glaube, das schränkt halt die richtig guten Gründerinnen und Gründer ein. Ich glaube, deswegen kriegst du schon Leute und wahrscheinlich auch spannende Gründe und Gründe, aber ich glaube nicht in der Phase, in der wir sie wollen und vielleicht auch nicht die allerbesten.
Ja, ne, guter Schlusspunkt eigentlich. Schlusspunkt, bevor wir zu den eigentlichen Schlussfragen kommen. Ja. War auf jeden Fall sehr spannend, da deinen Einblick zu bekommen. Und ich glaube, da kann man auch etwas länger drüber sprechen, aber wollen wir es erstmal dabei belassen und zu den Schlussfragen springen. Und zwar die erste wäre rückblickend auf deine Karriere. Was war da dein größter Fehler?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal nicht auf mein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Gerade was Hiring-Entscheidungen betrifft oder auch mit wem man zusammenarbeiten kann. Da man merkt, dass sehr schnell ist es, und übrigens auch nicht nur zusammenarbeiten, vielleicht auch, wo man sagt, das ist ein Team, das alles gewuppt kriegt auf Startup-Seite. Und da habe ich früher, glaube ich, oft genug gedacht, das kriegt man schon hin. Und das glaube ich mittlerweile nicht mehr so. Also ich glaube, dass so ein erster Blick, den man sehr relativ schnell entwickelt, oft der richtige ist. Und je älter ich werde, umso mehr vertraue ich da auch drauf, auf diese vielleicht auch durch Lebenserfahrung gewonnene Intuition.
Ist das nur durch Lebenserfahrung oder kannst du auch einen Tipp geben an junge Studierende, die vielleicht ihren ersten Arbeitgeber aussuchen sollen?
Ja. Also ich glaube, ein Punkt ist natürlich ganz klar, don't work for assholes. Also das würde ich jedem sagen, wenn du merkst, das ist einfach, das Leben ist viel zu kurz. Don't do it. Du hast so viele Möglichkeiten, gerade jetzt in der Zeit, gerade der Zeit des demografischen Wandels, mach das, wo du glaubst, dass du auch gewertschätzt wirst und dich wohlfühlst. Das ist das eine. Und ich glaube, das zweite ist wirklich auch ein bisschen zu gucken, wie ist das, also ein bisschen introspektiv, ist das wirklich eine Atmosphäre, sind das Leute, mit denen ich nicht nur arbeiten will, sondern auch ein Bier trinken gehen. Und ich glaube, das ist schon so ein Lackmustest, den man haben sollte in einem Team. Und wenn man sagt, man arbeitet nur irgendwie nebeneinander her, dann glaube ich, ist es perspektivisch nicht das Richtige, weil man dann auch irgendwann nicht mehr wächst. Weil ich glaube, du wächst auch persönlich in der tieferen Auseinandersetzung mit Menschen.
Jetzt muss ich dich das doch fragen. Also ich finde überhaupt nicht, dass dein Studium ein Fehler war. Ich finde es eher sehr, sehr sympathisch und cool, dass man sowas macht. Und ich finde, das sollte auch immer mehr vorkommen. Aber würdest du sagen, oder würdest du jetzt im Nachhinein wieder dasselbe studieren, wie du studiert hast, oder lieber was anderes?
Wow, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin interessiert an so vielen Themen. Also ich hätte Lust, noch viel mehr zu studieren. Also auch so Sachen wie Physik, Mathematik, das habe ich immer gereizt und das habe ich leider nie in die Tiefe gemacht. Und jetzt irgendwann hat man nicht mehr die Zeit, sich damit so tief zu beschäftigen, leider. Aber ich glaube, der Weg, der mich auch gerade so über Israel dann zu den Themen gebracht hat, den würde ich auch gerne nochmal gehen.
Und ich meine, dein Beispiel zeigt auch, dass man Dinge studieren kann, die nicht jeder andere auch studiert und trotzdem die Jobs machen kann, die man ja auch alles so machen kann. Also gerade in der Wirtschaft, da sieht man irgendwie, man muss kein BWL studieren, um in der Beratung zu landen. Oder wahrscheinlich eher im Gegenteil.
Ich glaube, genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass man offen ist, Chancen ergreift. Auch BCG, weißt du, von dem Telefonat, das war eine Chance. Als ich angesprochen wurde, hier für das X, ich habe mich in meinem Leben lang noch nie beworben für einen Job. Ich wurde immer gefragt und habe dann einfach mit Leuten geredet und den Austausch gesucht und dann gesagt, es klingt irgendwie spannend. Bin ich offen für, auch für Dinge, wo ich früher gedacht hätte, die würde ich nie im Leben machen. Wie sowas wie Beratung, wie sowas wie dann vielleicht ein Wagniskapitalfonds oder sozusagen gründen. Ich glaube, man muss einfach die Chancen ergreifen und dann all in. Das ist das Wichtige. Dann auch wirklich sagen, das ist es. Und mit Herz und Hirn, was ich vorher gesagt habe, mit allem das dann machen und dann auch die extra Meile gehen. Dann kommt der Rest eigentlich von ganz alleine.
Sehr cool, ja. Wer ist denn die beeindruckendste Person, mit der du dich hier unterhalten hast und warum?
Wow, da muss ich auch mir ein bisschen zurückgehen, ehrlicherweise. Nathan Pellet heißt die Person. Die ist jetzt keine Person des öffentlichen Lebens. Ist ein Holocaust-Überlebender. Der mich damals in Israel, als ich als junger Deutscher dorthin gekommen bin, mit meinen 19 Jahren, sozusagen unter die Fittiche genommen hat. Ich wurde damals bei AMCHA, das war die Organisation für die psychologische Betreuung von Holocaust-Überlebenden, vorgestellt und ich war der junge Deutsche da, alle sind rausgegangen. Das heißt, ich war dann irgendwann alleine dort gestanden und dann hieß es, du hast 3 Monate Zeit. Wenn die Leute mit dir sprechen, hast du eine Chance, sonst musst du halt gehen. Das macht keinen Sinn, dass wir dich irgendwie 1,5, 2 Jahre dann vor Ort haben und du kannst sozusagen keine Arbeit machen. Und dann habe ich eben den Computerkurs aufgebaut, also richtig entrepreneurial bin ich rumgelaufen, habe mir Computer sponsern lassen, habe dann geguckt, wie ich so ein Curriculum selber baue für die Holocaust-Überlebenden. Und da hatte ich den Nathan an meiner Seite, der gesagt hat, als Einziger, komm, dem irgendwas hat er, der junge Deutsche, ich möchte ihm eine Chance geben. Jemand, der selbst unheimliches Leid erfahren hat, in verschiedenen Konzentrationslagern war, dann irgendwann geflohen ist über Österreich mit der Alta Lena, ein Schiff aus ehrlicherweise rechtsextremistischen Juden, die dann sozusagen vom jüdischen Staat wurde das Schiff dann selbst versenkt vor der Küste. Also da gab es auch innerjüdische Auseinandersetzungen. Und mit dem ich ganz viel sozusagen über das Leben und über seinen Neuanfang geredet. Und glaube ich auch über die Offenheit, so ist immer wieder die Chancen zu sehen, auch in dunklen Zeiten. Dass der mit so viel Offenheit und Zuneigung und Tatkraft mich unterstützt hat, ich glaube, das hat mich tief beeindruckt. Und da würde ich mir manchmal wünschen, weißt du, diese absolute Offenheit, zu sagen, komm, wir machen das und man hat das Zutrauen zu den Menschen und geht auch so ein bisschen diesen nächsten Schritt auf andere zu. Ich glaube, das führt kann zu ganz tollen Ergebnissen führen und kann auch Lebenswege komplett verändern. Vielleicht war er einer der entscheidenden Menschen, warum ich hier gelandet bin.
Ja, sehr schön. Erinnert mich auch ein bisschen an das Buch Man's Search for Meaning. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Eigentlich sehr bekannt. Ja. Aber ja, ähnliche Erfahrungen habe ich da beim Lesen gemacht. Also ja, wirklich sehr schön. So eine Person wurde offensichtlich eigentlich noch nicht hier genannt. Aber sehr, sehr cool. Mit welcher Person würdest du dich denn gerne unterhalten wollen?
Also wen ich gerne noch getroffen hätte, und das ist letztendlich eben mehr im Startup-Thema auch, wäre damals Shimon Peres gewesen. Warum Shimon Peres nicht als Politiker so sehr, sondern als jemand, der gerade gegen sozusagen Ende seiner Zeit das ganze Startup-Thema für sich entdeckt hat. Und dann gibt es ja das Peres Center for Peace, was er dann sozusagen was gegründet wurde von ihm, was sich im Grunde stark den Innovationsthemen gewidmet hat und auch geguckt hat, was kann Innovation für ein oder wie kann man Startups fördern, wie kann man die Innovationsbereitschaft in der Gesellschaft fördern, um auch einen Zusammenhalt zu stärken. Und das fand ich total schön, weil Aufbruch und Zusammenhalt, Innovation gehören eigentlich zusammen. Und oft werden sie nicht zusammen gedacht. Und da so diese Gedanken, die er anfänglich hatte, da tiefer einzutauchen und möglicherweise noch einiges draus zu ziehen, das hätte ich gerne getan. Er ist ja nun leider eine Zeit lang tot, insofern ist das nicht mehr möglich. Aber Shimon Peres wäre so eine Person gewesen, mit der ich gerne mich unterhalten hätte.
Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Markus. War sehr, sehr spannend, da deine Einblicke zu hören. Auch gerade zum Schluss nochmal ein paar sehr, sehr, sehr gute Punkte genannt. Ich glaube, da kann jeder was von mitnehmen aus unserem Gespräch. Hat mich sehr gefreut und vielleicht hört man sich auch im Rahmen des Podcasts wieder.
Vielen Dank. Danke, Domenico.